Ja, ihr Lieben, ich bin Gott auch von ganzem Herzen dankbar, in dieser Morgenstunde unter euch zu sein und hoffe doch sehr, dass Gott uns miteinander segnen kann. Und bevor ich das vergesse, möchte ich auch Grüße aus unserer Gemeinde euch weitergeben und seid herzlich gegrüßt. Ja, wir haben zwei sehr schöne Chorlieder gehört, die zu uns auch schon sprechen konnten und die uns manches vermitteln konnten. Und im ersten Chorlied hörten wir: Es muss so gehen, wie er es will. Schweig, sei still. Und dann kam das Wort: Herz, schweig, sei still. Und ich habe gedacht, für diese Morgenstunde, wisst ihr, der größte Wunsch wäre doch, dass es auch heute Morgen so geht, wie er es will, wie Jesus es will, und dass unsere Herzen schweigen, stille werden und wirklich aufnehmen können, das, was er uns sagen will. Ich finde, Lieder können sehr inspirieren, können uns sehr ansprechen. Und so hat auch mich ein Lied angesprochen und inspiriert, nämlich das Lied, ihr kennt es bestimmt auch, wo es heißt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, heißt es im Chor oder in der Strophe so: Wenn dich dein Heiland fragt, hast du mich lieb, wird nicht dein Herz verzagt, dein Auge trüb? Und wisst ihr, ich möchte heute mit der Hilfe Gottes über das Thema sprechen: Wie sehr liebst du deinen Heiland? Wie sehr liebst du deinen Heiland? Und ich möchte dazu einen Text lesen aus dem Johannesevangelium. Bibellesern ist dieser Text sehr gut bekannt. Johannesevangelium Kapitel 21. Hier lesen wir die Verse 15 bis 17. Ich denke, der Hintergrund dieses Textes ist bekannt, dass es da, als Jesus seinen Jüngern sich zum dritten Mal nach seiner Auferstehung offenbart hat am See Genezareth. Und hier heißt es im 15. Vers: Als sie nun das Mahl gehalten hatten, sprach Jesus zu Simon Petrus: Simon Jona, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er sprach zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sprach er zu ihm: Weide meine Lämmer. Sprach er wiederum zum zweiten Mal zu ihm: Simon Jona, hast du mich lieb? Er sprach zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sprach er zu ihm: Weide meine Schafe. Sprach er zum dritten Mal zu ihm: Simon Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sprach Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn Jesus heute durch die Reihen gehen würde und fragen würde: Hast du mich lieb? Wie würden wir dann antworten? Könnten wir so antworten, wie Petrus es getan hat? Von ganzem Herzen antworten wie Petrus. Es ist ja oftmals so, dass die Liebe leider nur in Worten besteht. Und dass es oftmals heißt: Wir haben Jesus lieb, ja, aber wenn es dann zur Tat kommen soll, wenn es dann zum Bekennen kommen soll, wenn es dann um irgendwelche Erfahrungen geht oder wir in irgendwelche besonderen Situationen kommen, wo es heißt, für Jesus zu stehen, dann merkt man, okay, die Liebe bestand nur in Worten. Und ich wünschte doch, dass unsere Liebe nicht nur in Worten besteht, sondern wir wie Petrus von ganzem Herzen antworten können: Ja, Herr, du weißt es. Du siehst in mein Herz hinein. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Wisst ihr, die Liebe zu Jesus, die ist ja so entscheidend. Sie entscheidet darüber, wie treu und entschieden du bist. Sie entscheidet darüber, wie viel du für Jesus tust. Die Liebe zu Jesus entscheidet darüber, in welchem Maße du deinen Nächsten liebst. Je mehr wir Jesus lieben, desto mehr werden wir unsere Nächsten lieben. Sie entscheidet auch darüber, wie glücklich wir in unserem christlichen Leben werden. Sie entscheidet darüber, wie siegreich wir sind in unserem christlichen Leben. Und nicht zuletzt entscheidet die Liebe zu Jesus darüber, wo wir einmal sein werden, ob im Himmel oder in der Hölle. Wie steht es mit unserer Liebe zum Heiland? Wie sehr lieben wir unseren Heiland? Wisst ihr, ich möchte heute mit der Hilfe Gottes uns drei Menschen vor Augen führen, die den Herrn Jesus wirklich lieb gehabt haben, von ganzem Herzen lieb gehabt haben. Und ich hoffe, wir können von diesen Menschen lernen, ihn auch so zu lieben. Und der erste Mensch, den wir betrachten können aus der Bibel, die erste Person, ist natürlich Petrus. Wir haben in der Einleitung von ihm gelesen, von dem Fischzug, den Petrus mit seinen Gesellen gemacht hat. Und auch jetzt, nach Jesu Auferstehung, als Jesus ihm begegnet ist. Aber wir wollen mal ganz von Anfang durchgehen, so im Schnelldurchlauf sozusagen, wer war eigentlich Petrus? Ich denke, die meisten wissen das und ich werde hier wohl nichts Neues verraten können, aber doch wollen wir uns das Ganze in den Sinn rufen. Petrus war verheiratet, so wie wir aus dem Wort Gottes entnehmen können, und hatte ein Haus oder wohnte in Kapernaum, in der Stadt Kapernaum, die am See Genezareth lag. Und von Beruf war Petrus ganz einfach Fischer, so wie es viele in dieser Stadt auch waren. Und auch in der Umgebung von diesem See waren sehr viele von Beruf Fischer, weil das eine gute Einnahmequelle war. Vermutlich war Petrus zuerst ein Jünger von Johannes dem Täufer. Das wird zwar nicht direkt angesprochen, aber dennoch können wir aus den Begebenheiten, die wir so aus der Bibel entnehmen, feststellen, dass Petrus wahrscheinlich, wie auch sein Bruder Andreas, zuerst Johannes dem Täufer nachgefolgt ist, weil diese beiden Brüder wirklich nach der Wahrheit gesucht haben und sich danach gesehnt haben. Und später sehen wir auch, wie Andreas, der Bruder von Petrus, ihn dann zu Jesus führt und Petrus dann Jesus zum ersten Mal begegnet. Im Jüngerkreis galt Petrus als der Führende. Er hatte besondere Führungsqualitäten und wir finden auch in allen Apostellisten, dass Petrus immer an erster Stelle steht. Das kommt nicht von ungefähr. Petrus war eine Führungsperson unter den Jüngern. Und sehr oft finden wir in dem Evangelium, dass Petrus für alle Jünger spricht. Jesus stellt eine Frage an alle Jünger eigentlich und dann sehen wir, dass Petrus antwortet. Und außerdem gehörte Petrus auch zu den drei Aposteln, zu den drei Jüngern, die Jesus ganz besonders nahe standen. Petrus, Jakobus und Johannes, ja, die Jesus zu besonderen Gelegenheiten mitnahm und die ihn auch besonders erleben durften. Zum Charakter von Petrus können wir kurz zusammenfassend sagen, dass Petrus wohl sehr temperamentvoll war und begeisterungsfähig. Wisst ihr, wir finden das immer wieder, dass Petrus so richtig begeisterungsfähig gewesen ist. Ihn konnte schnell etwas begeistern. Und als Jesus dann fragte, als viele Jünger Jesus verlassen haben, und dann fragte Jesus seine 12 Jünger, wollt auch ihr weggehen? Dann sagt Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin? Du hast Worte des ewigen Lebens. Er war temperamentvoll, er war mit seinem ganzen Geist und Leib dabei. Und als Jesus dann auf dem Meer ging und zum Schiff der Jünger kam, da war es niemand anders als nur Petrus, der es wagte zu sagen, Herr, befiehl du mir, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Er war ein Mann, der etwas gewagt hat, der begeisterungsfähig war, der temperamentvoll war. Aber wisst ihr, diese seine Charaktereigenschaften, die konnten natürlich, waren sie einerseits sehr positiv, sie haben andere Menschen, andere Jünger mitgerissen, aber sie haben Petrus auch Schwierigkeiten bereitet, weil er dadurch in die Gefahr kam, sehr vorschnell zu reden und zu handeln, unüberlegt etwas zu sagen oder zu tun. Wir werden das später vielleicht noch sehen. Der See Genezareth, ich habe diesen See schon ein bisschen erwähnt, der hat im Leben von Apostel Petrus eine große Rolle gespielt. Hier war zunächst seine Arbeit. Er war ja Fischer von Beruf, er hat hier gearbeitet. Und wir haben in Lukas 5 gelesen, als Petrus auf diesem See den großen Fischzug getan hatte, da sehen wir, dass er auch erkannt hat, dass er ein sündiger Mensch ist. Und ich denke, wir können gut annehmen, dass wir diese Begebenheit aus Lukas 5 als die Bekehrung von Petrus auch so annehmen können. Weil er hierin erkannte, dass er ein sündiger Mensch war. Und nachher sagt Jesus zu ihm, aber fürchte dich nicht, du sollst von nun an Menschen fangen. Und Petrus verlässt alles und folgt Jesus nach. Von da ab an gab es kein Zurück mehr. Er war entschieden, er folgte jetzt Jesus. Das war so ein Schlüsselereignis in seinem Leben, welches wir heute auch gut als Bekehrung bezeichnen würden. Und auf dem See Genezareth nicht zuletzt hat Petrus auch wieder die Bestätigung von Jesus bekommen, dass Jesus ihm zum zweiten Mal alles vergeben hat. Alles vergeben hat und alles vergessen hat. Seinen Fall und seine Verleugnung und ihm wieder den Auftrag gegeben hat und ihn wieder eingesetzt hat ins Apostelamt, weide meine Schafe. Also der See, das Ganze spielte sich um den See Genezareth ab und so sehen wir, dass dieser See etwas Besonderes, eine wichtige Rolle in seinem Leben eingenommen hat. Nun zu der Frage, hatte Petrus Jesus lieb? Wenn wir mal sein Leben so überdenken, dann sehen wir, dass er seine Frau und wahrscheinlich hat er auch Kinder gehabt, sein ganzes Haus verlassen hat, um Jesus nachzufolgen. Das macht man nicht einfach so. Das will schon etwas sagen. Als Jesus dann später seine Leiden ankündigte, dann kam wiederum Petrus, ich habe ja gesagt, er war so schnell im Reden, und dann sagte er, Herr, dir widerfahre das nur nicht, nur dir nicht, schone dein, hat er gesagt. Wisst ihr, für Jesus war es in diesem Moment eine Versuchung und er hat Petrus scharf zurechtweisen müssen. Und hier sehen wir sein vorschnelles Reden und Handeln, aber wir sehen auch Petrus, wie er für Jesus stand und wie lieb Jesus ihm war. Herr, leiden du? Nein, nur du nicht. Er hat ihn geliebt. Und beim Abendmahl, da sehen wir, wie Petrus auch bereit war, sich für Jesus einzusetzen. Als das Abendmahl dann stattfand und Jesus wiederum ankündigte, dass er bald durch schwere Leiden gehen muss, aber dass alle seine Jünger ihn verlassen werden, dann hat Petrus wiederum gesagt, und wenn sie dich alle verlassen, aber ich gehe mit dir ins Gefängnis und in den Tod. Er war bereit, sein Herz glühte. Und auch wenn es später beim Ausführen dieses Wortes gefehlt hat, auch wenn ihm die Kraft dann gefehlt hat, das Wort in die Tat umzusetzen, sehen wir dennoch, dass sein Wille da war, sein Herz da war, und wir sehen auch, wie schwer und bitter es für Petrus gewesen ist, dass er jetzt dort zu Fall gekommen ist. Vielleicht lesen wir das. Es ist mir immer wieder so teuer in Lukas Kapitel 22. Die Verleugnung durch Petrus und wie Petrus eigentlich darauf reagiert dann. Lukas 22, hier lesen wir Vers 60 bis 62. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, da er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wisst ihr, wenn jemand bitterlich weint, wenn ein Mann bitterlich weint, dann ist es kein Schauspiel. Dann ist es was Echtes. Dann geht es bis an die Tiefe des Herzens. Dann sind es tiefe Gefühle. Und das zeigt doch die Liebe, die Petrus zu Jesus gehabt hat. Ihm hat die Kraft gefehlt in dem Moment. Aber er hat seinen Heiland lieb gehabt. Und dann sehen wir auch die Begebenheit, die wir gelesen haben als Textwort. Als Jesus Petrus fragt, wieder mal nach einem Mahl. Wie seltsam, beim Abendmahl, da ist das geschehen, was wir gerade betrachtet haben. Und wieder nach einem Mahl, als sie das Mahl gehalten haben, wird Petrus geprüft. Und nach dem Abendmahl, da sehen wir, wie Petrus so selbstbewusst war, ja? Wie sein natürlicher Charakter so zum Vorschein kam. Herr, für dich, da bin ich bereit. Aber nach diesem Mahl am See Genezareth, da ist Petrus anders. Da ist das selbstbewusste Ich verschwunden. Da ist es nicht mehr da. Und als der Heiland ihn fragt, hast du mich lieb, dann kann Petrus nur sagen, ja, Herr, du weißt es. Du weißt es, Herr. Ich brauche dir das doch gar nicht zu erklären. Du siehst in mein Herz. Und vielleicht kennt ihr auch dieses Lied. Es ist mir immer wieder so teuer, dieses Lied von Petrus, wo es heißt, dreimal fragt ihn der Herr, dreimal leugnet ihn er, dreimal Jesus, ich kenne ihn nicht. Doch auch dreimal sagt er, ja, ich liebe dich, Herr. Dreimal weih meine Herde, er spricht. Ach, wie hat's ihn betrübt. Simon, hast du mich lieb? Fast das Herz wollte brechen vor Weh. Petrus sprach sonst kein Wort, weinte bitter nur dort, und der Herr wusch ihn weißer den Schnee. Ich glaube, genau so hat es sich abgespielt. Im Herzen von Petrus. Er hat hier am See Genezareth noch einmal bewiesen, wie er Jesus lieb hat. Und Jesus setzte ihn in sein Amt auch wieder ein. Wie zeigte sich seine Liebe zu Jesus? in seinem späteren Leben. Wir sehen, dass Petrus zum einen in der Apostelgeschichte eine leitende Stellung eingenommen hat und der Leiter der Gemeinde dort gewesen ist. Und auch dort wiederum hatte er oftmals das Wort und man hat auf ihn gehört. Wir sehen beim ersten Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, als alle zusammenkamen, um zu beraten, was man mit den Christen von den Heiden machen sollte und wie man mit ihnen umgehen sollte. Da zuletzt spricht wieder Petrus und man hört auf ihn und sagt, ja, er hat recht. Man beschließt es so, wie er es sagt. In der Apostelgeschichte war er eine leitende Person. Er verkündigte unerschrocken in der Öffentlichkeit und auch vor dem Hohen Rat das Evangelium. Er hat die Kraft durch den Heiligen Geist empfangen. Und nun trieb ihn die Liebe zu seinem Heiland, das Evangelium weiterzubringen und weiterzusagen. Und wisst ihr, was Petrus auch noch tut? Der Herr sendet ihn zu Cornelius, zu dem Heiden. Und der Herr macht ihm klar, dass vor ihm nichts unrein ist, sondern jedermann, der Gott fürchtet, ist ihm angenehm. Und Petrus geht dorthin zu Cornelius und öffnet damit sozusagen den Weg zur Heidenmission, dass auch die Juden die Heiden anerkennen und annehmen, dass auch sie wirklich durch den Glauben an Christus selig werden können. Und zuletzt sehen wir auch, nicht in der Bibel, aber aus der Kirchengeschichte kennen wir das, dass Petrus wohl auch den Märtyrertod sterben musste für seinen Heiland. Und so sehen wir, dass er seinen Heiland liebte bis zum Tod. Er liebte ihn bis zu seinem Tod. Die Liebe von Petrus zum Heiland, davon können wir doch etwas lernen. Aber lasst uns vielleicht weitergehen zu der nächsten Person, die ich hier ein wenig näher darstellen möchte. Und das ist vielleicht ein nicht so sehr bekannte Persönlichkeit. Das ist Maria Magdalena. Wenn wir Lukas Kapitel 8 aufschlagen, dann lesen wir ein paar Verse von ihr. Und können hier doch einiges entnehmen, wer sie war. Lukas Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes, und die 12 waren mit ihm. Dazu etliche Frauen, die geheilt worden waren von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von welcher 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau Husas, des Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Maria Magdalena. Wir lesen hier, sie ist besessen gewesen von bösen Geistern. 7 Dämonen waren in ihr drin. Wir wissen nicht, wie sie in diesen schrecklichen Zustand kam. Wir wissen nur, dass Besessenheit von bösen Geistern zur Zeit Jesu oft gewesen ist und auch heute noch der Fall ist. Auch wenn wir das vielleicht nicht so offensichtlich sehen. Aber das Leben von besessenen Menschen, von Menschen, der ein böser Geist, in denen ein böser Geist ist, kann man sagen, das Leben dieser Menschen ist schon hier die Hölle. Das ist die Hölle auf Erden. Vielleicht lesen wir uns so einen Fall in Markus Kapitel 5. Wir kennen doch auch das. Aber hier sehen wir deutlich, wie so ein Leben aussehen konnte zur Zeit Jesu. Markus Kapitel 5. Lesen wir mal die ersten 5 Verse. Und sie kamen ans andere Ufer des Meeres in die Gegend der Gadarener. Und als er aus dem Schiff trat, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein besessener Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte, und niemand konnte ihn binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Nacht und Tag, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich mit Steinen. Also wir sehen, dieser Mensch war auch besessen und er wohnte nicht unter Menschen. Seine Wohnung war in den Bergen und sogar in den Gräbern. Dahin trieb ihn der böse Geist. Er schrie entsetzlich und er hatte eine ungeheure Kraft. Er schlug um sich, zerlumpt, voller Wunden, blutüberströmt wahrscheinlich, in Ketten gefesselt, aber immer wieder durch die Kraft frei geworden. Ein Bild des Entsetzens, ein schreckliches Bild. Nun, wir wissen nicht, wie das äußerliche Leben von Maria Magdalena war, aber eins können wir doch fest annehmen, dass das innere Leben genauso schrecklich ausgesehen hat, dass sie gequält und geplagt war. Und dann lesen wir, begegnet sie Jesus und er macht sie frei. Er erlöst sie von diesem schrecklichen Zustand. Welch eine Freude muss es für sie gewesen sein, welch eine Erleichterung, frei zu werden. Und natürlich war die Folge dieser Freiheit, dieser Erlösung nur eine. Sie hat sich Jesus mit Leib und Leben und Seele übergeben und ist ihm nachgefolgt. Und wir lesen, sie diente ihm mit ihrer Habe, zusammen mit anderen Frauen. Sie hat ihn innig geliebt und Maria Magdalena ist eigentlich die Frau, die für ihre Liebe auch zu Jesus bekannt ist. Wie sah ihre Liebe aus? Sie wandelte mit Jesus zunächst mal das, sie gab ihm ihre Habe, sie diente ihm und seinen Jüngern. Mit allem, was sie nötig hatten, hat sie sie versorgt. Und das war eine völlige Hingabe. Wie auch die anderen Jüngern, die 12, hat sie ihr altes Leben komplett zurückgelassen und hat Jesus nachgefolgt. Wir hören sonst vielleicht nicht allzu viel von ihr. Sie war eine stille und treue Nachfolgerin. Ihr Leben gehörte Jesus. Und dann treffen wir Maria Magdalena unterm Kreuz. Unterm Kreuz Jesu. Lasst uns das vielleicht auch aufschlagen. Johannes 19. Johannes Kapitel 19, den 25. Vers lesen wir. Es standen aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalena. Da stand die Mutter Jesu unterm Kreuz, das ist verständlich. Da stand ihre Schwester dabei, das ist auch nachvollziehbar. Aber dann lesen wir, und Maria Magdalena, was hat sie dort gemacht? Sie hat Jesus geliebt. Wisst ihr, alle Jünger sind geflohen. Nur noch Johannes, der traute sich, und ein paar Frauen blieben bei Jesus an seinem Kreuz. Es erforderte Mut, dort zu sein. Die Jünger waren verwirrt, sie waren sehr unsicher, sie waren zerstreut. Sie wussten jetzt nicht, was auf sie wartet. Sie kannten die Zukunft nicht, sie hatten Angst. Und so erforderte es Mut, unter das Kreuz Jesu zu kommen. Aber die Liebe trieb diese Menschen dahin. Die Mutter Jesu, ihre Schwester und Maria Magdalena. Sie ging bis in die äußerste Gefahr, um Jesus auch bei seinem Tod nahe zu sein. Und dann begegnen wir Maria Magdalena am Grabe noch einmal. Als erste, als es noch finster war, sehen wir, lesen wir, kommt sie ans Grab. Und ich kann mir vorstellen, wie auch die anderen Jünger, hat sie die Zeit, als Jesus im Grab lag, wohl nur an Jesus gedacht und kommt am ersten Tag ganz früh, als es noch finster ist, dahin und merkt und sieht, das Grab ist leer. Und sie geht hin und erzählt es Petrus und Johannes und dann steht sie am Grab alleine und weint. Und hier wollen wir uns mal lesen, dass Johannes, wir sind ja schon in Johannes, Kapitel 20, ab Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grabe und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich in das Grab und sah zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und diese sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie sprach zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sah Jesus stehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Sprach Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sprach zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, so werde ich ihn holen. Sprach Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und sprach zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Also wir sehen, Maria steht am Grab und weint, weil Jesus nicht da ist. Und als Jesus sie fragt, warum sie weint, dann fragt sie, hast du ihn weggetragen? Wenn ja, sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn herholen. Wo immer er ist, ich will ihn holen. Und wenn ich nur noch seinem Leichnam dienen kann, aber ich will ihm dienen. Und als Jesus sich ihr dann zu erkennen gibt, da liegt sie zu seinen Füßen, Meister. Und ich sehe hierin nichts als Liebe, Liebe, Liebe. Sie hat ihren Heiland geliebt von ganzem Herzen. Und wir wollen noch einen Mann betrachten, der auch seinen Heiland liebte. Und das ist der Apostel Paulus. Wir gehen auch das so im Schnelldurchlauf, machen wir es durch. Der Apostel Paulus, es war nicht immer so, dass er Jesus geliebt hat. Wir wissen das. Und er selber schreibt davon, vielleicht schlagen wir uns das auf, Philipper Kapitel 3. Und lesen hier die Verse 4 bis 7. Philipper 3, ab Vers 4. Wiewohl ich auch auf Fleisch Vertrauen haben könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, so könnte ich es viel mehr. Der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz untadelig. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Schaut mal, der Apostel Paulus erzählt hier ein wenig von sich und wir sehen ihn, wir lernen ihn kennen in der Bibel als erstes, als den selbstgerechten, gut gebildeten jungen Mann. Er war ein Sohn frommer jüdischer Eltern, ein strebsamer Rabbi-Schüler, der stolz war auf seine hebräische Abstammung, stolz auf die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Pharisäer. Er war stolz auf seine Gesetzesgerechtigkeit und seine Arbeit in der jüdischen Gemeinde. Wir wissen von ihm auch, dass er durch und durch Jude war. Er liebte sein Volk. Und er liebte sein Volk auch dann, als er Christus nachgefolgt ist. Er sagte an die Römer, wenn es möglich wäre, dass sich mein Volk zu Christus bekehrt, wäre ich bereit, in die Hölle zu gehen. So ungefähr. Nicht genau der Wortlaut, aber dieser Sinn. Römer Kapitel 11, ihr dürft es nachschlagen. Er liebte sein Volk, er war durch und durch Jude und er war in seiner Jugend ein fleißiger Student von dem bekannten Lehrer Gamaliel. Und er war wohl einer der besten Studenten, einer, der sehr früh sehr hoch gestiegen ist und sehr früh ein Schriftgelehrter geworden ist. Und nach dem Eifer schreibt er hier, ein Verfolger der Gemeinde. Er sah es als Pflicht an, als einen Dienst für Gott, die Gemeinde Jesu zu verfolgen und war sehr eifrig dabei. So der erste Eindruck von Apostel Paulus. So war er vor seiner Bekehrung. Und dann sehen wir Paulus, den Gebrochenen. Bei Damaskus, wir wissen das, begegnet er Jesus. Und Jesus fragt ihn direkt, was verfolgst du mich? Wie klein hat ihn Jesus gemacht? Sein ganzer Stolz, seine ganze Gerechtigkeit lag nun am Boden. Da lag er selber am Boden, schwach, hilflos, blind. Musste von anderen, von seinen Gefährten nach Damaskus geführt werden. Da zerbrach alle Selbstgerechtigkeit. Und er sah sich als kleiner, hilfloser, nutzloser Mensch. Er war gebrochen. Unter Fasten und Beten versuchte er dann zu begreifen, was eigentlich geschehen ist. Und als Gott sah, dass er sich nun ganz ergab, dass er nun bereit war, ihm zu dienen, da half er ihm auch. Und dann sehen wir den Apostel Paulus, der Jesus liebte. Seine Hingabe, sie sah so aus, von dem Zeitpunkt an, als Jesus ihm begegnete, stand die Frage im Vordergrund, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das hat er den Herrn Jesus gleich gefragt bei seiner Begegnung. Und ich bin mir sicher, das hat ihn sein Leben lang begleitet. Was willst du, dass ich tun soll? Und dann lesen wir, wie er auch an die Römer schreibt, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Das war seine Hingabe, wir sind des Herrn. Und hier schreibt er an die Philipper, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Und dann schreibt er weiter, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Sterben ist nun sein Gewinn geworden. Seine Hingabe an Jesus. Sein Dienst, er liebte Jesus und hat aus Liebe zu ihm gedient. Und wir wissen, dass er die Länder der Heiden mit dem Evangelium erfüllt hat und viele Menschen zu Jesus geführt und viele Gemeinden organisiert und gegründet, so dass wirklich sehr viele Menschen durch ihn zu Christus fanden. Er ist ein großer Seelsorger geworden. Und dann sein Leiden. Er leidete um des Herrn willen. aus Liebe zu seinem Heiland. So viel wie Paulus hat wahrscheinlich kein anderer Apostel gelitten. Er selber beschreibt es ja, wie viel er leiden musste. Man kann sagen, er verbreitete das Evangelium unter beständigem Leiden. Unter beständigem Leiden. Und er litt so bis zu seinem Märtyrertod. Er tat es für Jesus. Sein Leben gehörte Jesus. Er liebte Jesus. Jesus war sein Leben. Wir haben hier drei Menschen, denen Jesus alles geworden ist. Und die auf die Frage, hast du mich lieb, freudig, ja, Herr, sagten. Eigentlich drei sehr verschiedene Menschen. Ich würde sagen, Petrus, er war so ein Durchschnittsmensch. So ein ganz normaler Mensch. Mit seinen Charaktereigenschaften, aber ein Durchschnittsmensch. Wir sehen dann Maria Magdalena, die war tief gebunden in Satans Macht. Und dann sehen wir Paulus, wie er gewesen ist, ein selbstgerechter Mann, ein gebildeter Mann, der zufrieden war mit sich und seinem Leben. Aber sie alle haben Jesus lieb gewonnen. Warum? Weil Jesus sie zuerst geliebt hat. Und weil Jesus sie zu sich gezogen hat aus Lieben und erlöst und befreit und neues Leben geschenkt hat, hast du Jesus erfahren, erlebt, seine Liebe erlebt. Wenn ja, dann lasst uns sich doch fragen, wie sehr lieben wir ihn? Wie sehr lieben wir ihn? Und ich komme zum letzten Gedanken und zum letzten Punkt. Wie sehr lieben wir unseren Heiland? Gehört unser Leben ihm ohne Vorbehalte, ganz, so dass er mit uns machen kann, was er will? So wie das Leben von Apostel Paulus dem Herrn Jesus gehört und den anderen. Tun wir etwas für Jesus? Wenn wir sagen, wir lieben ihn, aber wir tun nichts für ihn, dann besteht unsere Liebe nur in Worten. Schaut mal, Petrus, Maria, Paulus, sie alle haben viel für Jesus getan. Sie dienten ihm. Und wir? Es gibt doch Aufgaben. Es gibt Aufgaben in der Gemeinde, organisatorische Aufgaben vielleicht, Aufgaben, die den Chor betreffen, die Jugend betreffen, singen, spielen, was auch immer. Wir haben viele Aufgaben in der Gemeinde. Mit der Sonntagsschule, die Arbeit. Welche Einstellung haben wir zu diesen Aufgaben? Tun wir sie aus Liebe zum Heiland. Und wisst ihr, ich möchte einen jeden darin ermutigen, wenn du vielleicht irgendwo müde geworden bist, wenn dir das Ganze vielleicht als Last schon erscheint, dann schaue zum Heiland. Und tue das aus Liebe zu ihm, so wie das Petrus, Maria und Paulus getan haben. Paulus besonders unter vielen Leiden. Wie schwer muss ihm das gefallen sein? Aber er tat es aus Liebe zu seinem Heiland. Er ging durch und blieb treu und hat den Herrn Jesus über alles geliebt. Und dann gibt es Aufgaben auch außerhalb der Gemeinde. Wir können andere Menschen vielleicht einladen. Wir können andere Menschen auf Jesus Christus ansprechen. Wir können vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen, zum Missionsdienst. Wir können viel auch außerhalb der Gemeinde tun. Wir können Jesus bekennen. Bekennen wie ihn. Wie sieht es hier mit der Liebe zum Heiland aus. Wir haben im Männerchorlied gehört, sollte ich mich des Heilands schämen oder so ähnlich, ja? Das sei nie von mir gesagt. Aber wisst ihr, wenn wir dann im Alltag stehen, wie sieht es aus? Vielleicht denken wir manchmal nach Petrus, wie konnte er Jesus verleugnen? Da doch Jesus so viel für ihn getan hat und Petrus seine Hilfe erfahren hat und mit ihm so viel erlebt hat und ihn auch eigentlich so lieb gehabt hat, wie konnte er? Aber wisst ihr, Petrus stand unter Lebensgefahr. Ihm war bange. Ihm war bange ums Herz. Und wir stehen auf der Arbeit, in der Schule, in der Freizeit. Und vielleicht ist es manchmal so, dass wir uns schämen, Christus zu bekennen, wo uns eigentlich gar nichts droht, außer vielleicht ein müdes Lächeln oder ein wenig Sport, ich weiß es nicht, je nachdem. Ist unsere Liebe echt und geht sie auch über unsere Worte hinaus? Wie sehr lieben wir den Heiland? Sind wir bereit, für ihn etwas zu wagen und für ihn auch zu stehen? Schaut mal, da erzählt Wilhelm Busch eine Begebenheit von einem gewissen Fritz, der im Zweiten Weltkrieg eingezogen wurde zum Militär und dann auch bei der Marine dienen musste. Und so kam eines Tages auf ihrem Schiff der Kapitän und sagte, also mal alles herhören, morgen früh müssen wir rausfahren mit einem Minensuchboot, um Minen zu entdecken im Meer. Und ihr wisst selber, dass wir wenig Chancen haben zu überleben. Denn der Krieg ist lebensgefährlich. Betroffen sahen sich die jungen Männer an. Aber der Kapitän gab ihnen keine Zeit für trübe Gedanken und sagte weiter, darum wollen wir heute noch einmal richtig feiern. Und dazu gehen wir ans Land, da gibt's noch Schnaps und Frauen für ein rundes Fest. Freudiges Gebrüll allerseits, außer einem, der wurde ganz still auf einmal. Und ein Kamerad bemerkt es und fragt dann, Fritz, du machst doch auch mit, oder? Was ist da los, fragen die anderen. Natürlich machen alle mit. Will sich jemand ausschließen? Hier schließt sich keiner aus. Und der Kapitän hört es und sagt, was, will jemand nicht mitmachen? Der da? Und dann wurde er amtlich. Also mal herhören. Wir sind hier eine Kameradschaft. Eine verschworene Kameradschaft. Ist das klar? Jawohl, von allen Seiten. Also machen wir alles gemeinsam. Alle für einen und einer für alle. Verstanden? Jawohl. Fritz hat sich in seiner Jugend für Jesus entschieden und wusste, dass nun die Bewährungsstunde gekommen ist. Und er hat sich entschlossen, hier fest zu bleiben. Und als dann die Kameraden das Schiff lärmend verließen, fragten sie ihn noch einmal, willst du jetzt mit? Nein, sagte er. Und dann gossen sich beißende Spottreden über ihn herab und wechselten dann in Drohungen über, na warte mal ab, bis wir zurückkommen. Und da wurde es Fritz auch ganz bange ums Herz, denn es ging rot zu auf solchen Schiffen. Er legte sich in eine Hängematte und las Gottes Wort und bat Jesus, ihm Kraft zu geben in dieser Situation. Am frühen Morgen schon kamen dann seine Kameraden besoffen zurück Und einer vorne dran mit einer Flasche Schnaps kam zu ihm und alle anderen gesellten sich dazu. Und er sagte dann: Also Kamerad, wir wollen Geduld mit dir haben, weil du noch so ein Muttersöhnchen bist. Aber eins verlangen wir von dir, dass du mit uns jetzt eine Runde ein Glas Schnaps trinkst. Und einen Augenblick lang überlegte Fritz, aber dann fielen ihm die ersten Märtyrer ein. Von denen wurde auch nicht viel verlangt. Ein wenig Weihrauch dem göttlichen Kaiser, mehr nicht. Und dann konnten sie frei werden. Aber sie gingen für Jesus in den Tod und gaben nicht nach bei dieser scheinbaren Kleinigkeit. Und so wusste Fritz, dass dieser Schnaps jetzt der Weihrauch an den Gott dieser Welt ist. Und er sagte: Nein, ich kann nicht trinken. Und dann haben sie gesagt: Doch, du musst trinken. Und zwei haben ihn an den Beinen gefasst und zwei an den Armen und den anderen rissen ihm den Mund auf und sie gossen ihm die Flasche Schnaps in den Mund rein mit Gewalt. Und als das Ganze so sich über sein Gesicht ergoss, da presste er zwischen den Lippen durch: Ich kann nicht trinken. Ich kann nicht. Und dann sagte der Kapitän: Moment mal. Was sagst du da? Du kannst nicht. Du willst nicht. Nein, sagte Fritz, ich kann nicht. Na, warum kannst du denn nicht? Und wir wissen nicht genau, was er da antwortete, aber es wird so ähnlich wohl gewesen sein, wie Luther es einmal gesagt hat: Mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Und so ähnlich wird dieser Fritz wahrscheinlich dann auch geantwortet haben. Und dann hat der Kapitän gesagt: Gut, dann lasst ihn in Ruhe. Einige Tage später kam dann der gröbste von diesen Kameraden und der sündigste von ihnen zum Fritz und schüttete ihm sein Herz aus. Und bei diesem einen blieb es nicht. Auch die anderen kamen zu ihm und suchten Seelsorge. Und aus diesem Fritz wurde dann später ein großer Seelsorger, der vielen in einem großen Jugendwerk geholfen hat. Wisst ihr, das war wirkliche entschiedene Liebe. Nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Wie sehr lieben wir unseren Heiland? Vielleicht merkst du aber, meine Liebe ist doch nicht ganz so, wie es sein sollte. Meine Liebe ist doch nicht ganz so wie bei Petrus oder Paulus oder bei der Maria. Vielleicht habe ich ihn geliebt, ich habe ihn geliebt, aber ich bin erkaltet und du merkst vielleicht, es stimmt nicht ganz so. Wisst ihr, dann solltest du es so machen wie der eine Mann, es gemacht hat oder einen Ratschlag weitergegeben hat. Es war im vorigen Jahrhundert, da lebte in Wuppertal ein Lederhändler und er war ein rechter Seelsorger. Und zu dem kam einmal ein junger Mann und sagte ihm: Wenn Jesus mich fragt, hast du mich lieb, kann ich ihm nicht antworten. Mein Herz ist so kalt. Und dann sagte dieser Lederhändler zu ihm: Freund, dann drehe doch die Frage um. Frag du deinen Heiland, hast du mich lieb? Einen Augenblick war es still, aber dann fing das Gesicht dieses jungen Mannes an zu leuchten. Ihm ging die Liebe auf, die Jesus zu uns hat. Und daran entzündete sich sein Herz. Und ich möchte diesen Ratschlag uns allen weitergeben. Wenn du merkst, deine Liebe zum Heiland ist nicht mehr so stark wie nach deiner Bekehrung, wie damals, wo du dich Jesus übergabst, dann geh zurück zum Kreuz und seh, wie sehr dich dein Heiland liebt. Damit auch du antworten kannst, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Amen.
Ja, so wurde uns auch gezeigt, dass es nicht darauf ankommt, was Menschen bekennen und sagen, sondern dass es darauf ankommt, wie wir es in unserem Leben doch beweisen, dass wir Jesus lieb haben, in allem, was wir tun, in allem, was wir sagen. Und so helfe Gott uns dabei, und so wollen wir uns auch noch einmal zum Gebet erheben und auch Gott dafür danken.